0 Sterne Deluxe.
Folge 171.
Herzlich willkommen zu 0 Sterne Deluxe, der Podcast rund ums Kochen, Essen und Genießen, in welchem du regelmäßig alle Basics rund um das Thema Kochen und Küche erfährst. Um so authentisch zu kochen wie Mama oder Omi, brauchst du keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnahe und bodenständige Hilfe, ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast.
Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf.
Normalerweise sage ich ja ab in die Küche, aber heute sage ich vorher noch kurz Hex, Hex, einmal zuhören bitte. Denn jetzt meldet sich eine kleine Hexe mit einem Anliegen, bei dem es nicht um Zauberei geht, sondern um Stimmenklau durch KI. Und ganz ehrlich, wenn selbst Hexen sagen, dass da etwas faul ist, dann sollte man vielleicht kurz hinhören.
Hallo Freunde, es ist wirklich wie verhext. Und wenn ich sowas sage, wisst ihr, der Kartoffelbrei ist am Dampfen. Die Sache ist die, jemand will mir meine Stimme weghexen. So, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin Susanna Bonasewitsch und wir SchauspielerInnen lieben es, anderen unsere Stimmen zu leihen. Aber sie mit künstlicher Intelligenz einfach zu stehlen, das ist wirklich ein ganz fauler Zauber. Doch du hast die Kraft, sie zu stoppen. Eure Stimmen für unsere Stimmen. Zeichnet unsere Petition auf sprecherverband.de. Also macht's gut. Ene mene miste, schreibt euch auf die Liste.
Schützt die Kunst vor KI. Die Petition des Verbands Deutscher SprecherInnen.
Manchmal entstehen Rezepte nicht, weil man Hunger hat. Manchmal entstehen sie, weil zwei Regionen aufeinanderprallen, die sich vorher nie offiziell verabredet haben. In diesem Fall die Normandie und das Rheinland. Die eine kommt mit Apfelbäumen, Cidre, Calvados Camembert und diesem französischen Talent, aus Butter, Teig und Sahne plötzlich Kulturgeschichte zu machen. Die andere kommt mit Blutwurst, Kartoffeln, Äpfeln und der tiefen Überzeugung, dass ein Gericht ruhig aussehen darf, als hätte es schon ein paar ehrliche Arbeitstage hinter sich. Und irgendwo dazwischen steht diese Tarte. Die Ausgangsidee kommt aus Frankreich, genauer gesagt aus der Normandie. Die Tarte Normande ist klassisch eine Apfeltarte. Teigboden, Äpfel, eine cremige Füllung aus Ei und Sahne oder Creme fraiche. Manchmal noch ein Schuss Calvados dazu, weil die Normandie beim Thema Apfel nicht bei Obst aufhört, sondern erst bei brennbar richtig warm wird. Das ist ein sehr schönes Prinzip. Apfel auf Teig, Creme darüber, ab in den Ofen. Und plötzlich hat man etwas, das gleichzeitig schlicht und elegant ist. Aber die Normandie hat neben Äpfeln natürlich noch ein zweites essbares Wahrzeichen. Camembert. Dieser kleine, runde Käse, der aussieht, als hätte er einen weißen Wintermantel an, aber innen weich, cremig und durchaus charakterstark daherkommt. Camembert ist kein Käse, der im Hintergrund bleibt. Der betritt den Raum nicht, der steht plötzlich da. Und wenn man Apfel, Sahne, Ei und Teig ohnehin schon auf normannische Art zusammenbringt, dann ist Camembert eigentlich keine Eskalation. Er ist fast logisch. Wobei ich bei Camembert immer erstmal an einen ganz anderen Käse denken muss. Nicht an so einen echten, würzigen Camembert aus der Normandie, der mit einem schon beim Auspacken ein ernstes Gespräch über Reifegrade führen will, sondern an Gérardmer oder besser gesagt an die Fresspakete meiner Großmutter. In meiner Studentenzeit hat meine Oma mir regelmäßig Pakete geschickt und das waren keine kleinen symbolischen Ich-denk-an-dich-Päckchen, das waren richtige Oma-Pakete. Da war alles drin, Lebensmittel, Geschirrhandtücher, manchmal irgendein kleines Küchenwerkzeug, ein Messerchen, irgendwas Praktisches, bei dem man sofort wusste, das hat sie gesehen und gedacht, der Junge kann's gebrauchen. Und natürlich lag meistens auch ein handgeschriebener Brief dabei. In Sütterlin-Schrift, also in dieser Schrift, bei der man als Enkel davor sitzt wie ein Archäologe vor einer neu entdeckten Tonscherbe und versucht herauszufinden, ob da jetzt Ich drücke dich steht oder ist ordentlich. Diese Briefe waren wunderschön, nicht weil sie perfekt lesbar waren. waren sie nicht, sondern weil sie so nach ihr aussahen, mit kleinen Klebebildchen drauf, Blümchen, Schmetterlinge, so kleine, liebevolle Verzierungen, die heute vielleicht kitschig wirken, aber damals einfach nur gesagt haben, ich habe mir Zeit für dich genommen, ich habe an dich gedacht, ich habe dieses Paket nicht einfach gepackt, ich habe es für dich gepackt. Und irgendwo zwischen Nudeln, Handtüchern, Dosen, kleinen Küchenhelfern und diesem Brief lag dann immer diese eine Packung Germont. Die habe ich gesucht, wirklich gesucht. Ich habe dieses Paket aufgemacht und innerlich erst dann Entwarnung gegeben, wenn ich den Germont gefunden hatte. Wenn der drin war, war das Paket vollständig. Dann war die Welt in Ordnung. Dann war ich zufrieden. Das Lustige ist, kulinarisch betrachtet ist Germont natürlich nicht der große wilde Bruder aus der Normandie. Das ist kein Camembert, bei dem französische Käsemeister ehrfürchtig nicken und die Kühe im Hintergrund die Marseillaise brüllen. Germont ist mild, sehr mild. So mild, dass man ihn, wenn man böse wäre, fast schon charakterlos nennen könnte. Er tut keinem weh. Er kratzt nicht, er beißt nicht, er fordert nichts ein. Er ist der käsegewordene Kompromiss. Und genau deshalb hat er in meiner Erinnerung so einen festen Platz, weil Geschmack manchmal eben nicht nur aus Aroma besteht, sondern aus Situation, aus Studentenküche, aus Paketband, aus einem schwer lesbaren Brief, aus einer Oma, die nicht einfach gefragt hat, ob man genug isst, sondern vorsichtshalber gleich ein halbes Care-Paket geschickt hat. Und auch wenn sie schon lange nicht mehr da ist, diese Vorstellung, wie sie da sitzt, schreibt, kleine Blumen und Schmetterlinge auf den Brief klebt und irgendwo diesen Camembert dazwischen packt. Das vermisse ich sehr. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich bei Camembert immer ein bisschen weich werde. Nicht nur wegen der Konsistenz, sondern weil dieser Käse für mich nie nur Käse war. Er war ein kleines rundes Zeichen aus einem Paket, das gesagt hat, da denkt jemand an dich. Soweit wären wir also in Frankreich. Oder zumindest bei einem Käse, der sehr, sehr erfolgreich so tut, als käme er direkt aus der französischen Seele. Aber dann kommt das Rheinland mit der Tür ins Haus und sagt, Moment mal, Apfel können wir auch. Und zwar nicht nur hübsch aufgeschnitten auf Tachtboden, sondern zusammen mit Blutwurst. Himmel und Erd. Dafür der große Klassiker aus Köln. Einer dieser Brauhaus-Klassiker, die früher gefühlt immer unter 10 Euro lagen und heute zumindest meistens noch unter 15 Euro zu bekommen sind. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn ich im Brauhaus sitze und Himmel und Erde auf der Karte steht, dann kann ich fast nicht anders. Dann kann da noch so viel anderes stehen. Am Ende lande ich doch wieder bei Apfel, Kartoffel und Blutwurst. Der Name ist dabei schon die halbe Poesie. Himmel, das sind die Äpfel, weil sie oben am Baum wachsen. Äd, also Erde, das sind die Kartoffeln. Und dazu kommt gebratene Blutwurst. Dunkel, würzig, deftig, ehrlich. Manchmal so deftig, dass man danach erstmal schweigend die Gabel ablegt. Und genau hier wird es spannend, denn Apfel und Blutwurst passen nicht deshalb so gut zusammen, weil das irgendwann jemand aus Versehen auf denselben Teller gelegt hat. Die passen, weil sie sich gegenseitig brauchen. Blutwurst ist schwer, würzig, fett, erdig, fast ein bisschen finster, könnte man sagen. Apfel bringt Süße, Säure, Frische und Licht. Der Apfel nimmt der Blutwurst die Schwere, ohne sie zu zähmen. Und die Blutwurst gibt dem Apfel Tiefe, ohne ihn platt zu machen. Das ist wie ein sehr gutes Duo aus Krimi und Komödie. Einzeln okay, zusammen plötzlich gefährlich unterhaltsam. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören. Aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du 0 Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1 bis 5 Sterne Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen dalässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Und aus genau diesem Gedanken wird heute unsere Tarte. Eine Tarte Normande, die einmal reinig abgebogen ist. Der Teig bleibt, die Äpfel bleiben, die cremige Ei-Sahne-Füllung bleibt, der Camembert bringt die Normandie mit an den Tisch. Und die Blutwurst sorgt dafür, dass niemand auf die Idee kommt, das hier für ein harmloses kleines Apfelküchlein zu halten. Das ist im Grunde Himmel und Erd ohne Erd. Die Kartoffel fliegt raus, der Tachtboden übernimmt. Der Himmel bleibt als Apfel erhalten, die Blutwurst bleibt als dunkler Gegenpol und der Camembert legt sich dazwischen wie ein französischer Friedensvermittler, der zwar offiziell vermitteln will, aber heimlich selbst für Unruhe sorgt. Oder anders gesagt, die Normandie bringt Apfel und Camembert, das Rheinland bringt Blutwurst. Und ich bringe das Ganze in eine Tachtform, weil irgendjemand ja für die deutsch-französische Kücheneskalation verantwortlich sein muss. Die Apfel-Camembert-Blutwurst-Tacht reicht locker für 4 Personen und ihr benötigt folgende Zutaten. Ein Tachtblech mit 24 bis 26 cm Innenfläche. Eine Rolle fertigen Tachtteig aus dem Kühlregal. 6 Scheiben Blutwurst. 3 Esslöffel Mehl. 8 Esslöffel Paniermehl. 2 Äpfel. Einen Camembert mit 250 Gramm. 200 Milliliter Sahne. 3 Eier. Etwas Rapsöl. 3 Esslöffel Zucker, Chiliflocken und Salz und Pfeffer. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zur Folge aufgelistet, damit ihr es beim Einkaufen einfacher habt. Darunter findet ihr das kostenlose Rezept als PDF zum Anklicken und natürlich wäre es für euch am bequemsten, wenn ihr den ebenfalls kostenlosen Newsletter abonniert, damit ich euch alle Rezepte dieses Podcasts per E-Mail zusenden kann. Schreibt dazu einfach eine ganz kurze Mail an rezepte@nullsternedeluxe.de. Bei diesem Rezept gibt es im Prinzip 2 Zutaten, um die wir uns vorab kümmern müssen, nämlich die Äpfel und die Blutwurst. Womit wir anfangen, ist eigentlich egal. Es bietet sich in diesem Rezept nicht zwingend eine Reihenfolge an. Fangen wir also heute mit den Äpfeln an, die ihr einfach nur waschen und in Viertel schneiden solltet, die ihr danach halbiert. Das sind also Achtel, ich weiß, aber ich fand das jetzt irgendwie bildhafter, es so zu beschreiben. Lasst in einer Pfanne mit etwas Rapsöl die 3 Esslöffel Zucker schmelzen und leicht karamellisieren und gebt dann die Apfelspalten hinzu. Vorsicht, das zischt und spritzt vielleicht etwas. Würzt die Apfelspalten jetzt bitte zusätzlich mit Salz, Pfeffer und ein paar Chiliflocken und bratet sie bei mittlerer Hitze für 5 Minuten an. Diese 5 Minuten sind wichtig, da die Tacht nachher nicht allzu lange in den Ofen kommt und die Äpfel so schon etwas vorgaren können. Nach den 5 Minuten zieht ihr die Pfanne einfach von der Hitze und widmet euch den Blutwurstscheiben. Wenn wir die Blutwurst einfach auf unsere Tacht legen und mitbacken würden, ist es überwiegend wahrscheinlich, dass sie einfach zerlaufen würde. Das wäre optisch ein Desaster und geschmacklich ziemlich unauffällig, weil die Blutwurst dann gegen den geschmacklich von uns geboosterten Apfel nicht ankäme, wenn sie sich einfach so verteilt. Es ist daher nötig, dass wir die Blutwurst panieren und anbraten, damit sie die Form behält. Dazu macht ihr euch bitte einen kleinen flachen Behälter mit Mehl und einen weiteren mit Paniermehl bereit und natürlich brauchen wir auch etwas Ei fürs Panieren. Dazu schlagt ihr bitte direkt 3 Eier auf, salzt sie leicht und verquirlt sie. Ihr werdet jetzt vielleicht denken, 3 Eier zum Panieren von 6 Blutwurstscheibchen, ist das nicht etwas zu viel Ei? Und ja, fürs reine Panieren ist es das. Aber wir brauchen die Eier dann nachher noch für unsere Füllung der Tacht. Und deswegen könnt ihr an dieser Stelle direkt alle 3 Eier aufschlagen. Ihr könnt, da das Panieren von 6 Scheiben Blutwurst ja ratzfatz geht, schon mal eine Pfanne mit etwas Öl ansetzen, damit wir die Wurstscheibchen gleich darin frittieren. Nehmt einen kleinen Topf, damit ihr nicht so viel Öl braucht und das sollte dann aber so 1 cm hoch darin stehen und heiß sein. Jetzt also schnell die Scheiben panieren, also ganz klassisch in Mehl wenden, durch das Ei ziehen und dann in Paniermehl wälzen, bis alle Scheiben schön mit der Panierung überzogen sind. Jetzt im heißen Öl frittieren und aufpassen, dass sie nicht auseinanderfallen. Im Prinzip muss die Ei-Paniermehlkruste außenrum nur schnell knusprig werden, denn die Wurst selber muss ja gar nicht garen. Im Anschluss die Scheiben auf ein Küchentuch zum Abtropfen geben. Fertig, meine Lieben. So, und mit diesen beiden Schritten haben wir die gröbste Arbeit auch schon hinter uns. Den fertigen Tachteig legt ihr einfach in eure mit etwas Öl befettete Form und stecht mit einer Gabel ein paar Mal in den Teigboden. Legt jetzt die karamellisierten Apfelspalten mehr oder minder dekorativ auf den Tachteig. Ich hab da immer wenig Talent für. Zu den drei Eiern gießt ihr jetzt bitte die 200 ml Sahne und würzt diese Mischung mit Salz und Pfeffer. Ich kann euch nicht dafür garantieren, dass ich nicht, vielleicht auch verbotenerweise, einen Teelöffel gekörnte Brühe genommen habe, um etwas mehr Pep hineinzubekommen. Wichtig ist jedenfalls, dass diese Ei-Sahne-Mischung sich gleich überall verteilt und deswegen auch ordentlich gewürzt sein sollte. Die Ei-Sahne-Mischung, das habt ihr euch bestimmt bereits gedacht, gießt ihr jetzt also über eure Tacht, so dass die Apfelspalten wie kleine Inseln herausragen. Schneidet danach den Camembert in schmale Streifen und legt diese über die Tacht. Der Camembert ist quasi der Käse, mit dem alles überbacken wird. Da er nicht besonders zerfließt beim Backen, könnt ihr ruhig den ganzen oder annähernd den ganzen Camembert auf die Tacht legen. Jetzt muss diese Megamaschine nur noch in den Backofen, den ihr bitte auf 200 Grad Ober- und Unterhitze stellt. Wenn ihr euch jetzt fragt, und die Blutwurst, hat er mal wieder einen Schritt vergessen? Nein, diesmal nicht, liebe Kochrookies. Das ist ein kleiner Trick, den wir hier anwenden, damit die knusprig gebratene Blutwurst nicht sofort wieder matschig wird. Die Tacht ist nämlich nach 30 bis spätestens 40 Minuten fertig gebacken und nach ca. 15 Minuten ist die Ei-Sahne-Mischung aber schon weitgehend gestockt. Das ist der richtige Moment, um die gebackenen Blutwurstscheiben auf unserer Tacht zu drapieren. Und ihr werdet sehen, dass sie dann auch knusprig bleiben. Ihr dürft euch bereits jetzt auf ihre Verwandlung freuen, wenn die Ei-Sahne-Mischung gestockt und die Tacht mit dem Camembert überbacken ist. Und wenn ihr diese Tacht dann final aus dem Ofen holt, merkt ihr sofort, das ist kein kleines französisches Törtchen, das schüchtern um Erlaubnis bittet. Das Ding kommt raus wie ein goldbrauner Herbstpanzer. Der Rand ist aufgeblättert, knusprig und leicht unverschämt. Die Ei-Sahne-Mischung hat sich gesetzt und hält alles zusammen wie der Mörtel in einer sehr unanständigen Kathedrale des Geschmacks. Der Camembert liegt oben auf, wie geschmolzener Normandienebel. Er zerläuft nicht komplett zu einer Käsepfütze, sondern bleibt stellenweise sichtbar, weich, cremig, leicht gebräunt und mit dieser typischen Würze, die irgendwo zwischen Bauernhof, Sahne und sehr guter Entscheidung liegt. Dazwischen schauen die Apfelspalten hervor, die durch Zucker, Salz, Pfeffer und Chili nicht einfach nur süß sind, sondern richtig Charakter bekommen haben. Die sind weich, aber nicht matschig, karamellig, aber nicht bonbonhaft. Eher so, als hätte ein Bratapfel beschlossen, heute mal nicht auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, sondern in Lederjacke aufzutreten. Und dann kommt natürlich die Blutwurst. Durch die Panierung sitzt sie nicht traurig verlaufen in der Tacht herum, sondern liegt oben wie kleine dunkle Medaillons mit Kruste. Außen knusprig, innen weich, würzig, erdig und tief. Das ist der Teil, der ganzen Geschichte die Stimme tiefer stellt. Ohne Blutwurst wäre das eine sehr schöne Apfel-Camembert-Tacht. Mit Blutwurst wird daraus etwas, das am Tisch kurz für Stille sorgt, weil alle erstmal verstehen müssen, was da gerade passiert. Beim Essen habt ihr dann diesen Wechsel aus knusprigem Teig, cremiger Füllung, süß-scharfem Apfel, würzigem Camembert und dieser dunklen, deftigen Blutwurst, die alles erdet. Das ist nicht fein im Sinne von kleines Häppchen. Das ist fein im Sinne von, da hat jemand begriffen, dass süße Fett, Salz und Säure, Kruste und Creme zusammengehören wie schlechte Entscheidungen und gute Geschichten. Diese Tacht schmeckt nach Normandie, die sich mit dem Rheinland in einer Kneipe festquatscht. Nach Apfelbaum, Käsekeller und Metzgerei in einem einzigen Bissen. Nach Sonntagabend, aber mit offener Weinflasche. Und sie hat genau diese Art von Wucht, bei der man nach dem ersten Stück sagt, ja, interessant. Und nach dem zweiten Stück merkt, nein, nicht interessant. Gefährlich. Und damit sind wir am Ende einer Tacht angekommen, die eigentlich viel zu einfach ist, um so viel Eindruck zu machen. Fertiger Teig, ein paar Äpfel, Camembert, Blutwurst, Sahne, Eier. Und plötzlich steht da etwas auf dem Tisch, das aussieht, als hätte man länger darüber nachgedacht, als man es wirklich hat. Das ist genau mein Ding. Einfache Zutaten, aber kein einfacher Geschmack. Eine Tarte, die nicht versucht, allen zu gefallen, sondern lieber den Leuten gefällt, die Lust auf ein bisschen Mut auf dem Teller haben. Also, haut rein, liebe Koch-Rookies. Und wenn euch demnächst jemand fragt, ob Blutwurst wirklich auf eine Tarte gehört, dann sagt ihr einfach, nein, nicht auf irgendeine, aber auf diese hier schon.
Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll. Denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.